Oktober 2017. Der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, ist auf Staatsbesuch in Serbien. Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass ein türkischer Staatschef nach Belgrad kommt. Aber noch nie wurde ein Politiker aus der Türkei wohl mit einer solchen Herzlichkeit empfangen. Beim offiziellen Abendessen mit den Ehefrauen und weiteren Gästen sorgt Ivica Dacic dann für einen denkwürdigen Auftritt. Dacic war damals serbischer Außenminister und in den 1990ern Pressesprecher von Slobodan Milosevic. Außerdem ist bekannt, dass er ein leidenschaftlicher Sänger ist. Er greift sich also das Mikrofon, kommt zum Tisch von Erdogan und singt. Das türkische Volkslied Osman Aga auf Türkisch. Am nächsten Tag geht es dann in den Sandžak, eine vor allem von muslimischen Bosniaken bewohnte Gegend im Süden von Serbien. In Novi Pazar, so scheint es, ist die ganze Stadt auf den Beinen. Serbische und türkische Fahnen werden geschwenkt. Und die Menge ruft: Sultan, Sultan, Sultan? Was ist denn nun schon wieder los? Feiert jetzt auch noch die Türkei nach einer jahrhundertelangen Pause ein Comeback auf dem Balkan? Kehrt das Osmanische Reich zurück? Jetzt unter der Führung von Sultan Erdogan? Mein Name ist Dirk Auer und das ist die vierte Folge des Podcasts Balkan Gambit. Und in der geht es um Länder, die im Vergleich zu Russland und China normalerweise weniger im Fokus stehen, wenn es um externe Einflüsse auf dem Balkan geht. Nämlich die Türkei und die arabischen Staaten. Gerade bei der Türkei ist die Herzlichkeit ja schon ein bisschen überraschend. Noch in den 1990er Jahren, zur Zeit des Bosnienkriegs, war in der türkischen Öffentlichkeit der Ausdruck serbische Schlechter ein feststehender Begriff, während umgekehrt die Bosniaken damals als Türken bezeichnet wurden. Und überhaupt, die serbische Nationalidentität im Wesentlichen auf dem Widerstand gegen die jahrhundertelange osmanische Herrschaft beruht. Und jetzt? Küsschen? Singen? Und regelmäßiges Zurschaustellen der guten Beziehungen? Wie ist das zu erklären?
Hier müssen wir schon einen Zeitrahmen von knapp 30 Jahren in den Blick nehmen.
Also der letzten 30 Jahre, in denen die Türkei
schlichtweg ein geopolitischer und auch regionalpolitischer Akteur geworden ist, der nicht zu ignorieren ist.
Sagt Jens Bastian von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Tatsächlich ist der Einfluss der Türkei auf dem Balkan seit den Kriegen in den 1990ern stetig gestiegen. Und trotzdem bleibe die Türkei
insofern ein Sonderfall,
weil sie einerseits
historisch und auch geografisch gesehen natürlich Teil von Südosteuropa ist.
Was schon beim Namen Balkan für die südosteuropäische Halbinsel anfängt, der ja türkischen Ursprungs ist. Und auch menschlich gibt es Verbindungen. Je nach Schätzung und Zählweise sollen bis zu 18 Millionen Menschen in der Türkei Vorfahren auf der Balkanhalbinsel haben. Insofern passt es eigentlich wirklich nicht so richtig, wenn die Türkei hier als externer Akteur bezeichnet wird.
Sie gehört dazu. Und sie definiert sich ja auch im Selbstverständnis als Teil von Südosteuropa. Das heißt, dass sie sich als legitimer Akteur vor Ort definiert.
Allerdings
würde ich sagen, ist die Türkei insofern ein externer Akteur, dass sie ähnlich wie Russland und China im Selbstverständnis sich als jemand sieht, der bestimmte Entwicklungen in der Region mit beeinflussen kann.
Und das ist Ausdruck eines insgesamt neuen außenpolitischen Selbstbewusstseins der Türkei, das um 2009 einsetzte in der Ära des Außenministers Ahmet Davutoğlu. Damals machte das Wort Neo-Osmanismus die Runde, erzählt Vuk Vuksanović vom Belgrade Center for Security Policy. Als Ausdruck einer gewissen imperialen Nostalgie. Also des Wunsches, den türkischen Einfluss auf das Gebiet des ehemaligen Osmanischen Reichs wiederherzustellen. Und um dieses Ziel zu erreichen, so hatte Davutoğlu schon gefordert, als er noch Hochschullehrer war, müsse die Türkei Allianzen bilden. Und zwar vor allem, klar, mit den muslimischen Bevölkerungsgruppen auf dem Balkan. Durch eine Politik, die vor allem auf Geschichte und Identität beruht. Das heißt, es ging um kulturelle Diplomatie,
Rekonstruktion Jamia,
den Bau von Moscheen,
Stipendien,
die Vergabe von Stipendien.
Und
das insbesondere in Bosnien, Kosovo und Albanien, also den Ländern des Balkans mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit. 2016 reiste Davutoğlu das letzte Mal in offizieller Funktion auf den Balkan. Der Anlass: die Wiedereröffnung der Ferhadija-Moschee in Banja Luka, die im Bosnienkrieg von serbischen Nationalisten vollkommen zerstört wurde. Zum feierlichen Anlass waren 10.000 Menschen in die Stadt gekommen. Vor den geladenen Gästen erinnerte Davutoğlu dann noch einmal an die tiefe Verbundenheit der Türkei mit Bosnien. Die Menschen hier sollten sich bewusst sein, wenn in Bosnien jemand Nasenbluten bekomme, dann sei das für die Türken so, als ob ihnen das Blut aus der Hauptschlagader fließt. Und wenn hier auch nur das kleinste Ding zusammenbräche, dann werde das in der Türkei gefühlt, als ob es ein Erdbeben gewesen wäre. Die Türkei sei früher schon hier gewesen, sie sei jetzt hier und sie würde für immer hier sein.
Allah Bosna'yı aziz eylesin ve Türkiye'yi Bosna'nın her zaman yanında kılsın.
Auf das Bosnien und Herzegowina immer glücklich und die Türkei immer an seiner Seite stehen möge. Das erwärmte das Herz, zumindest der mehrheitlich muslimischen Gäste. Aber dennoch gibt es ein Problem mit einer solchen Außenpolitik. Die osmanische Zeit auf dem Balkan, die Davutoğlu erneut beschworen hatte, war, wenn überhaupt, nur für die Muslime eine glorreiche Periode des Friedens und der Stabilität. Die christliche Mehrheitsbevölkerung denkt dagegen eher mit Bitterkeit zurück, weshalb die Türkei eigentlich immer darauf achten muss, nicht zu weit zu gehen mit ihrer Unterstützung der Muslime auf dem Balkan. Um die christliche Bevölkerung in den meisten Ländern des Balkans, die Mehrheit, nicht zu verprellen. Davutoğlu sei eben ein Intellektueller gewesen, sagt Vukuk Sanovic. Fasziniert von historischen Lehrbüchern. Und dabei habe er einfach nicht verstanden, dass seine Vision für viele eine Bedrohung war. Der Neo-Osmanismus kam also schnell an seine Grenzen. Und das Jahr, wo sich die Dinge änderten, war 2016. Der Zeitpunkt, als Herr Davutoğlu die Bühne endgültig verließ. Und der viel pragmatischere Erdogan die Zügel der türkischen Außenpolitik übernahm. Erdogan sei gerade kein Intellektueller. Sondern jemand, der sich sein ganzes Leben lang mit politischem Pragmatismus und politischer Technik beschäftigt habe. Und deshalb habe er viel besser verstanden, dass es wichtiger sei, Beziehungen zu den Staatschefs auf dem Balkan aufzubauen. Und zwar nicht nur zu muslimischen Politikern, sondern zu allen. Weshalb unter Erdogan, sagt Vuksanovic, die türkische Außenpolitik auf dem Balkan jetzt viel erfolgreicher ist als in der Vergangenheit. Also, zwei Phasen. Die eher emotionale bis 2016, die aber nur mit bestimmten Gruppen auf dem Balkan funktioniert. Mit den Albanern, aber viel häufiger mit den Bosniaken, den bosnischen Muslimen, während jetzt die Wirtschaft im Vordergrund steht. Und da kommt dann wieder Serbien ins Spiel, das größte und wirtschaftlich potenteste Land auf dem Balkan. Es ist wie so oft. Zwar mag Erdogan insbesondere unter der muslimischen Bevölkerung Bosniens und Serbiens Kultstatus genießen, aber am Ende des Tages geht es ums Geld. Und da ist dann das christlich-orthodoxe Serbien der Hauptempfänger türkischer Investitionen. Zahlreiche Abkommen wurden in den letzten Jahren getroffen, immer mehr auch im Bereich der Sicherheitszusammenarbeit. Weshalb der serbische Präsident nach einem erneuten Besuch Erdogans im Jahr 2022 vor die Presse treten und erklären kann, dass die Beziehungen zwischen Serbien und der Türkei wohl noch nie so gut gewesen seien wie jetzt. Das heißt, der herzliche Empfang Erdogans in Serbien, Außenminister Dacic als Interpret türkischer Volkslieder, es ist dann alles nicht mehr so überraschend. Wie sich ein Besuch gestaltet, sagt Vuksanović, das hängt davon ab, wie wichtig er in diesem Moment für den serbischen Präsidenten Vučić ist. Denn die Eliten auf dem Balkan haben keine Ideologie. Alles hängt von ihrer Kalkulation ab, ob es ihnen etwas nutzt und ihnen helfen wird, an der Macht zu bleiben. Das gilt auch für eine andere Ländergruppe, die arabischen Staaten, die zur Überraschung vieler seit Jahren auf dem Balkan drängen. In Bosnien ist es vor allem Saudi-Arabien, das in Moscheen, Shopping-Malls und Tourismus investiert. Und in Serbien sind es die Vereinigten Arabischen Emirate. Und auch hier gilt, die Beziehungen waren nicht immer so gut.
So in the 1990s you had a situation in which the relations between the UAE and Serbia were very tense actually.
Das ist Tena Prelec, Politikwissenschaftlerin an der Universität Rijeka in Kroatien.
So Sheikh Zayed al-Nahyan was very very vocal in
Sheikh Zayed al-Nahyan etwa sei in den 1990er Jahren sehr entschieden gewesen bei der Verurteilung serbischer Kriegsverbrechen in Bosnien.
So you have this old guard that was more ideologically minded.
Er gehörte einer älteren Generation an, die mehr ideologisch dachte. Und dabei vor allem auf die transnationale Solidarität von Muslimen setzte. Aber dann mit der nächsten Generation stellten sich die Vereinigten Arabischen Emirate neu auf. Die außenpolitischen Beziehungen orientieren sich nun eher an wirtschaftlichen Belangen. Ohne irgendwelche ideologischen oder religiösen Überlegungen. Also, eigentlich genau dieselbe Entwicklung wie bei der Türkei. Ein im Wesentlichen identitärer Ansatz wurde hinter sich gelassen, zugunsten von pragmatisch-ökonomischen Beziehungen. Aber trotzdem ist so viel Wärme im Spiel. Wieso? Warum versteht man sich so gut über alle kulturellen Differenzen hinweg? Oder noch allgemeiner gefragt,
why do some leaders of the Balkans,
warum haben die meisten Balkan-Staatschefs normalerweise einen besseren Draht zu Xi Jinping, Putin oder Erdogan als zu EU-Vertretern? Dieser Frage ist Tena Prelec in einem Aufsatz nachgegangen. Und darin stellen sie fest, es gibt eine Ähnlichkeit in der politischen Kultur. Also, die Beziehungen mögen durch die Geschichte belastet sein. Auch kulturell mag man zwar weit auseinander liegen, aber was die Art und Weise, Dinge zu regeln betrifft, zu verhandeln, miteinander ins Geschäft zu kommen, das Verhältnis von Staat und Gesellschaft, das alles sei in vielerlei Hinsicht kompatibel. Für muslimische Staaten gibt es dafür in der Politikwissenschaft einen Begriff.
There is this type of patrimonialism called Sultanism in the literature.
Sultanismus, womit eine autoritäre Regierungsform bezeichnet wird,
you have a top-down political culture,
in der staatliche Angelegenheiten von oben nach unten geregelt werden.
Where the political elite treats the public resources almost as if they were theirs.
Und in der die Eliten öffentliche Ressourcen praktisch wie ihr persönliches Eigentum behandeln. Und siehe da, das ist doch gar nicht so anders als in manchen Balkanländern. Serbien zum Beispiel gilt nicht mehr als Demokratie, sondern wird schon seit langem als Autokratie beschrieben, in dem die Geschicke des Landes praktisch in einer Hand liegen. In der des allmächtigen Staatspräsidenten. Es gibt weder eine unabhängige Justiz noch wirklich freie Medien. Alles steht unter der Kontrolle der Politik, das heißt von Alexander Vucic.
If you see it from this perspective, that they will
so gesehen,
be happier and will be easier for them.
Es ist einfacher, mit jemandem ins Geschäft zu kommen,
where there are not huge discussions,
wenn es keine großen Diskussionen gibt,
where everything is pretty much top down,
und Entscheidungen von oben nach unten getroffen werden.
And this is something that these investor countries don't really fight at all.
Und da würde, sagt Tena Prelec, die Interviews mit Investoren geführt hat, noch nicht einmal groß herumgeredet. Die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel, als Investoren kamen sie zuerst nach Montenegro. Das war so um 2008 herum. Sie hätten ziemlich offen gesagt, dass es ihnen in Montenegro gut gefällt. Warum? Weil hier die Dinge schnell erledigt werden können. Ein Telefonat reicht und schon ist man beim zuständigen Ministerium. Und genauso lief es bei einem anderen Riesenprojekt, das 2012 unter dem Namen Belgrade Waterfront der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Serbien stand damals kurz vor dem Staatsbankrott und ausgerechnet in dieser Zeit sollte in Belgrad das bislang größte urbane Entwicklungsprojekt des Landes entstehen. Ein komplett neues Stadtviertel auf einer Fläche von 1,8 Millionen Quadratmetern mit gläsernen Bürotürmen, Luxus-Apartments, Hotels, Geschäften, Cafés und, so hieß es, der schönsten Uferpromenade Europas. Der Bauherr, das Unternehmen Eagle Hills mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
And yet, what is problematic there?
So, was ist das Problem?
Well, let's start with the way in which this investment was carried out.
Zunächst die Art und Weise, wie diese Investition durchgeführt wurde.
There was no real consultation.
Ausgehandelt wurde es hinter verschlossenen Türen. Ohne Debatte.
Not only with the population, but also with the experts in urban planning.
Ohne öffentliche Ausschreibung.
Really pushed through parliament through a special law.
Und dann mit einem Sondergesetz durch das Parlament gebracht.
To bypass many of the laws and regulations.
Das den Investoren freie Hand gibt, viele der Gesetze und Vorschriften zu umgehen,
that are active in Serbia for any other investors.
Die in Serbien normalerweise für Investoren gelten.
Really, you know,
und davon mal ganz abgesehen, fügt Tena Prelec hinzu.
You have an investment, the type of
ein Projekt mitten im Stadtzentrum, am Flussufer. Das Gelände war zwar teilweise etwas verwahrlost, aber es sei voller Leben gewesen. Mit vielen Bars, ein paar wilden Werkstätten.
And certainly it was open to a large part of the population.
Aber mit dem neuen Stadtteil wurde der Charakter dieses Geländes dann komplett auf den Kopf gestellt.
And it became a luxury investment only for the few, right?
Es war eine Investition für nur eine kleine Gruppe. Für die breite Masse hatte die Regierung eine tröstende Erzählung.
Our friends from the UAE are going to save us from economic ruin.
Die Rettung vor dem Bankrott. Und das dank der Freunde aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
One thing that is very useful for the political elites, also
was sehr nützlich für die politische Führung sei.
Because they're able then to present themselves as a
weil sie sich so gewissermaßen als Retter präsentieren können. Also, das Land war in einer ganz schwierigen Situation, aber dank der guten Kontakte und ihrer freundschaftlichen Beziehungen sei es der politischen Führung gelungen, für fantastische Investitionen und Geldzuflüsse zu sorgen.
Through the friends who are coming to help in a moment of need. And then you can see from 2015, 2016.
Und genau dieselbe Erzählung
switched from the UAE to China.
Gab es dann auch über China zu hören, wovon in der dritten Folge dieses Podcasts die Rede war. Und auch die Deals mit den Chinesen liefen nach dem gleichen Modell ab. Fast alle Projekte wurden von der Regierung als von nationalem Interesse erklärt.
So this means that a lot of
was bedeutet, dass normale Verfahren und Gesetze praktisch außer Kraft gesetzt sind.
Do not actually work for investors from China.
Das war so beim Kauf des Stahlwerks von Smederevo und das war so bei der Übernahme des Kupferbergwerks in Bor, das ich besucht hatte. Alles sei sehr intransparent gelaufen, hatte mir Maja Bjelosch vom Belgrade Center for Security Policy erzählt. Ohne öffentliche Diskussion. Zwar gibt es auch in Serbien gegenüber den Behörden ein Recht auf Zugang zu Informationen.
Mnogi zahtevi za pristupom informacija javnog značaja su odbijeni.
Aber viele entsprechende Anfragen seien einfach abgelehnt worden. Mit dem Verweis auf nationale Interessen.
To onda nama ukazuje na postojanje korupcije.
Und das deutet dann, sagt Maja Bjelos, auf Korruption hin.
Korupcija na najvišem nivou.
Und zwar Korruption auf höchster Ebene. Dass es auch anders geht, zeigt ein anderes chinesisches Projekt. Der Bau einer 2,4 Kilometer langen Brücke auf der kroatischen Halbinsel Pelješac, durch die die Region um Dubrovnik mit dem Rest des Landes verbunden wurde. Das alles im Einklang mit EU-Standards.
Why?
Warum? Ganz einfach. Kroatien ist EU-Mitglied.
Because it was an EU tender.
Und es war eine EU-Ausschreibung.
So the EU wasn't very happy about this being a Chinese contractor doing it.
Die EU war zwar nicht unbedingt happy, dass sie den größten Teil finanzierte, aber dann der chinesische staatliche Baukonzern China Road and Bridge Corporation den Stich gemacht hatte. Aber immerhin habe es klare Regelungen und Vorgaben gegeben und das Projekt sei ordnungsgemäß durchgeführt worden.
Actually, things seem to have gone pretty right, yeah?
Also ganz anders.
What we see happening in Serbia and Bosnia and in other places or in Montenegro.
Als bei den chinesischen Projekten in Serbien, Bosnien oder Montenegro. Und welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen?
Makes you understand the importance of setting the rules.
Es zeige, sagt Tina Prelec, die Wichtigkeit, klare Regeln zu setzen und durchzusetzen.
So that the investor behaves as they should do.
Damit sich die Investoren so verhalten, wie sie es eigentlich sollten.
So this is the problem.
Das sei das eigentliche Problem.
Rather than the origin of the investments themselves.
Und nicht so sehr, ob der Investor aus China oder den arabischen Staaten kommt. Zeit für eine Erklärung. Ich habe den Podcast Balkan Gambit genannt. Gambit ist ein Begriff aus der Schachwelt. Es ist eine Eröffnung, bei der ein Bauer, manchmal sogar eine ganze Figur geopfert wird, mit dem Ziel, einen taktischen oder strategischen Vorteil zu erlangen. Damit wollte ich den Blick auf die Strategien und Methoden der Großmächte lenken, mit denen diese versuchen, auf dem Balkan Einfluss zu nehmen. Allerdings hat es bei meinen Gesprächen auch einen Einwand gegeben.
Was mir bei der Schachmetapher missfällt, ist, dass...
So Florian Bieber, Südosteuropa-Historiker an der Universität Graz.
Dass die Balkanstaaten und ihre Führer Figuren sind, die ferngesteuert sind.
Also überhaupt nicht selbstbestimmt handeln.
Deshalb eine falsche Metapher, weil sie steuern selber Politik. Vucic macht nicht das, was Putin will oder Xi Jinping will, sondern er macht, was er will.
Und das könne in vielerlei Hinsicht zwar deckungsgleich sein mit den Vorstellungen Putins oder Xi Jinpings.
Aber wenn sie, wie sie widersprechen, hat auch Putin keine Möglichkeit, Vucic zu steuern.
Dass die Balkanpolitiker alle auch ihre eigenen Interessen verfolgen, und zwar weitgehend ideologiefrei, davon war bislang schon häufiger die Rede. Anders gesagt,
die nutzen diese globalen Wettbewerbe für ihre eigenen Zwecke.
Mal eine hypothetische Frage gestellt.
Wenn Vucic heute sagen würde, ich breche mit Russland, Russland, Putin ist ein Kriegsverbrecher.
Was derzeit unwahrscheinlich ist, weil das Schreckgespenst Russland, siehe Folge 2, im Moment noch viel zu nützlich ist für Vucic. Aber nur mal angenommen.
Was könnte Putin machen gegen Vucic?
Wenig.
Sehr wenig.
Vor allem militärisch nichts.
Russland kann kein Flugzeug nach Belgrad fliegen, ohne dass es den NATO-Luftraum überquert.
Also muss das Feld der Mitspieler erweitert werden. Die Balkanpolitiker sind keine Figuren im Spiel der Großmächte, sondern sie sind selbst Teil des Spiels.
Dobar dan, dragi mladi šahisti.
Auch der serbische Präsident Aleksandar Vučić ist ein leidenschaftlicher Schachspieler. Und an einem 20. Juli, dem Welttag des Schachs, begrüßte er eine Gruppe junger Schachspieler, die aus ganz Serbien zu ihm gekommen waren. Für ihn, sagte er, gäbe es kaum ein schöneres Thema als Schach. Warum? Während einer Schachpartie könne man alles in einer Person sehen, was sein Charakter ist, seine Fähigkeiten und wie er mit schwierigen Situationen umgeht, wie geduldig wie ausdauernd er ist. Und deshalb sei Schach Leben. Und die Kunst bestehe darin, den Gegenüber spielen zu lassen, ihm Zeit zu geben, sein Spiel zu respektieren. Denn am Ende des Tages sei das der einzige Weg, um zu gewinnen. Und wenn man das beherzige, gibt der serbische Präsident den jungen Schachfreunden mit auf den Weg, dann habe man nicht nur die wichtigste Lektion im Schach, sondern auch für das Leben gelernt. Also, die lokalen Politikerinnen und Politiker sind nicht die Figuren, die von den großen Mächten hin und her geschoben werden und bei Bedarf sogar aus dem Spiel genommen werden können. So gesehen wäre das Bild falsch. Die lokalen Politikerinnen und Politiker sind selbst aktive Spieler. Sie beobachten und nutzen die Absichten der anderen für ihre Zwecke. Schauen wir uns die Player an, von denen bislang die Rede war.
Was sind die Absichten?
Zuerst Russland.
Russland will zerstören, will Instabilität, Unsicherheit und den Westen möglichst bloßstellen, will die Friedensordnung, die in überwiegend aus westlicher Regie in der Region etabliert wurde, auflösen.
Russland hat also gar keine Strategie, außer die weitere Expansion von EU und NATO zu verhindern. Die russische Strategie auf dem Balkan ist vor allem destruktiv. Und nun zu China.
China, würde ich sagen, ist, glaube ich, sehr viel eher interessiert zu sagen, es will Partner haben, aber in einer stabilen Region, einer Region, die vielleicht sogar EU-Mitglieder werden.
Anders als Russland geht es China also nicht darum, das Vertrauen in die westlichen Demokratien zu untergraben. China ist vor allem an einer Sache interessiert, ein ausreichendes Maß an politischer Stabilität, um seine wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen. Und langfristig können Verbündete Pekings innerhalb der EU vermutlich viel mehr erreichen, was im Sinne Chinas wäre, als außerhalb der EU. Das gilt im Prinzip auch für andere Länder, die arabischen Staaten oder
andere Länder wie die Türkei beispielsweise, die haben ja nichts gegen eine NATO-Mitgliedschaft, im Gegenteil sind ja selber NATO-Mitglieder. Die EU, würde ich sagen, hier sind sie eher agnostisch gegenüber. Ich glaube, da ist es ein klassisches Beispiel von einem Land, wo eher die Art und Weise, wie Erdogan Politik betreibt und Wirtschaft betreibt, autoritäre Strukturen stärkt, als dass er einen strategischen Gegenentwurf hat zur westlichen Integration.
Also,
drei unterschiedliche Akteure, die auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Balkan, auf ihre Art und Weise Schaden anrichten und auch mit ganz anderen Absichten und Zielen, aber mit oftmals ähnlichen Methoden.
Und so könnte man hinzufügen, die auf unterschiedliche Art und Weise ein attraktives Angebot machen. Russland, das war Thema der zweiten Folge, ist für die lokalen, vor allem für die serbischen Eliten, ein nützliches Schreckgespenst.
Und gerade Politiker wie Vučić spielen damit und sagen, also quasi drohen, dass wenn man sich zu kritisch gegenüber ihm gegenüber verhält, dass er dann eben stärker mit China oder mit Russland Partnerschaften eingeht. Und das nutzt er ganz bewusst aus, um mehr Konzessionen, mehr Unterstützung aus dem Westen herauszuschinden.
China, aber auch die Türkei und die arabischen Staaten versprechen dagegen vor allem ein alternatives Wachstumsmodell. Das heißt,
ein Weg, wie man einen modernen Staat haben kann, der eben nicht demokratisch ist. Also nicht nach dem europäischen Unionsvorbild, sondern nach einem Vorbild, was eben autoritär ist, aber trotzdem wirtschaftlichen Aufschwung und Wachstum mit sich bringt.
Und tatsächlich, alles ist auf den ersten Blick erst einmal viel unkomplizierter mit diesen Ländern. Die Kredite kommen schnell und zuverlässig, auch da, wo westliche Geldgeber schon abgewunken haben, weil unprofitabel oder zu riskant. Für die lokale Bevölkerung am sichtbarsten ist das vor allem bei den Infrastrukturprojekten. Es sei auch für ihn ziemlich beeindruckend, gesteht Vuksanović, chinesische Straßen und Projekte zu sehen, die in Windeseile gebaut und eingeweiht werden. Weil sie nicht von dem bürokratischen Verfahren der Europäischen Union abhängen, sondern alles hinter verschlossenen Türen vereinbart wurde. Und für Politiker ist es natürlich sehr schön, wenn sie schnell Erfolge präsentieren können, insbesondere im Wahlkampf. Die Eröffnung einer Fabrik und Präsident Vučić ist da. Es werden 20 Kilometer Autobahn eröffnet, Präsident Vučić ist da. Und wenn chinesische Impfstoffe während der Pandemie eintreffen, empfängt sie Präsident Vučić. Und das funktioniert bislang eigentlich ziemlich gut, weshalb man Serbiens balancierende Außenpolitik kaum als gescheitert erklären kann. Sehr zum Leidwesen der EU übrigens, von der bislang noch gar nicht oder nur am Rand die Rede war. Was kann die überhaupt noch ausrichten in einem solchen Umfeld? Welches Angebot kann sie den Ländern des Balkans machen? Darum geht es dann in der 5. und letzten Folge von Balkan Gambit, einem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Zu finden ist der Podcast auf der Webseite bpb.de, aber auch überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Jörg Auer. Vielen Dank fürs Zuhören.